Wissen Sie, auf diesem Festival, da kommen Leute zusammen, die sonst niemals im Leben zusammenkommen werden. Das heißt Gemeinschaft, Liebe,
jedes Jahr
Freiheit, alles
Wetter,
wird hier geteilt.
Das Bier ist immer gut.
Hurricane!
Die Menschen, die Leute, alles zusammen, die Atmosphäre, einfach die Musik.
Wir sind der Ring! Wir sind der Ring! Wir sind
einfach,
der Ring!
Alles gehört jedem, es ist einfach schön hier.
Headliner,
der Festival-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und sind damit wahrscheinlich die letzten Menschen, die das dieses Jahr tun, denn wir haben Mitte Februar, aber es ist unsere erste Folge dieses Jahr und deswegen wollen wir auch unsere guten Manieren nicht vergessen und euch angemessen willkommen heißen.
Genau, deswegen auch von mir ein frohes neues Jahr an euch. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start, einen schönen Januar, einen schönen halben Februar bisher und ja, ihr freut euch aufs neue Jahr und auf die neue Festival-Saison vor allem.
Denn, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, so langsam schmilzt der Schnee und der Winterschlaf der Festivals ist beendet. Die ersten Gerüchte ziehen wieder an, die ersten Festivals haben sogar schon bestätigt, neue Bands. Und ja, das ist natürlich auch der Moment, der uns wieder auf den Plan ruft. heute soll es aber nicht um News zu Festivals gehen.
Genau, nicht, dass ihr jetzt denkt, scheiße, was habe ich verpasst? Hurricane-Welle, Ringwelle, was ist los? Heute noch nicht.
Genau, heute noch nicht. Heute geht es um eine Spezialfolge, die wir schon länger angekündigt haben. Und zwar um das Thema Headliner.
Im
weitesten Sinne. Genau, wir wollen darüber sprechen. Ja, ich glaube, der Arbeitstitel der Folge war, wie wird man Headliner? Das trifft es vielleicht ganz gut. Vielleicht sollte man auch noch dazu hinfügen, und was macht ein Headliner aus und wie nimmt das Publikum einen Headliner als solchen wahr?
Das hast du schön zusammengefasst.
Also eigentlich alles, was einem zum Headliner-Begriff einfällt.
Das analysieren wir heute.
Genau, darüber wollen wir sprechen. Denn das Thema Headliner ist, zumindest in meinem Gefühl, gerade in den letzten Jahren ein kontroverses Thema geworden.
Total, ja.
Wo mehr drüber gesprochen wird als früher. Es wird mehr diskutiert, es wird mehr gemeckert.
Es gibt es wird mehr
gefordert.
Mehr
was?
Mehr Neues. Oder vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wo.
Genau. Um dann schon mal einen Punkt vorwegzunehmen. Ja, ich habe das Gefühl, das Thema ist einfach viel präsenter, als es früher war, als Streitpunkt. Weil vielleicht einfach mehr gemeckert wird mittlerweile im Internet als früher, was glaube ich auch der Fall ist, aber
ja, das stimmt vielleicht.
Aber gerade auch Grund genug, um mal drüber zu reden.
Ja, gerade vielleicht so mit Social Media und so, wo man jede Meckerei auch irgendwie direkt mitbekommt, fallen einem da vielleicht Kritikpunkte auf oder auch einfach sinnlose Meckerei oder wie auch immer man das interpretieren möchte, die man vorher nicht so mitbekommen hat. Sind dann aber auch irgendwie Gründe, mal drüber nachzudenken, was da alles genau passiert, aus welchen Gründen.
Genau, warum ist das eigentlich so?
Wie war es vielleicht früher, wie ist es heute, was hat sich geändert und so weiter.
Ja, deswegen haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, ein paar Beispiele gesammelt und wollen es einfach mal mit euch teilen. Und vorher erstmal die Frage, Jana, das ist übrigens meine Kollegin für die Leute, die zum ersten Mal dabei sind, wie geht's denn dir heute Abend?
Mir geht's gut. Ich habe ein leckeres Kaltgetränk in der Hand. Und ja, ich freue mich tatsächlich auf die Folge. Ich, beziehungsweise wir haben uns da einige Gedanken drüber gemacht und ein Konzept geschrieben tatsächlich. Und ich bin froh, dass nach den vielen Gesprächen, die wir über das Thema hatten, privat als auch jetzt zur Vorbereitung auf den Podcast, dass wir das jetzt mal alles so ein bisschen verbalisieren. Und ich hoffe vor allem, dass wir das ganz gut hinbekommen, dass sie uns Gedanken nachvollziehen können, dass wir nicht so großen Quatsch erzählen.
Ja. Alles machen wir eigentlich nie.
Ansonsten geht's mir auch privat ganz gut.
Schön.
Ja, alles in Ordnung. Und bei dir?
Ja, mir auch. Wir haben zur Einstimmung auf den Abend die Doku auf Netflix über das Fyre Festival geschaut, was mich auch nochmal zusätzlich in den Modus gebracht hat. Auch wenn vielleicht anders als die Sachen, die wir sonst uns anschauen würden zu dem Thema.
Ja, aber können wir empfehlen.
Ja, große Empfehlung. Wer sich gerne mit Festivals beschäftigt, wie heißt die Doku?
Fyre Festival, die größte Party, die niemals stattfand oder
genau,
so?
The biggest party that never happened, wie wir Amerikaner sagen. genau, also deswegen, wer Bock auf eine Doku darüber hat, wie man ein Festival nicht aufziehen sollte, der sollte sich das mal anschauen.
Ja, Also ja. Man schaut unglaublich in den Fernseher. Also ich habe mich dabei ertappt, wie ich die Hälfte der Doku einfach mit offenem Mund da saß und mir einfach so dachte, was
das
was
hätten geht wir denn besser ab? Gemacht vor allem.
Ja, so viel dazu.
Genau. Und zwar hätten wir auch wahrscheinlich die Headline der Doku besser gemacht. Landsmäßig zurück zum Thema zu kommen.
Der Hammer war das nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Genau. Wie steigen wir elegant ins Thema ein? Vielleicht müssen wir eine Sache mal vorschieben, die, ja, wo es kompliziert wird, weil man ja dazu geneigt ist, auch Festivals über Ländergrenzen hinweg zu bewerten. Und wir wollen uns jetzt heute nur auf den deutschen Festivalmarkt beschränken. Einfach weil das ist, womit wir uns am meisten auskennen. Und ja, ich denke mal, es ist auch für alle jetzt am greifbarsten, wenn wir uns darauf beschränken, auf diesen großen Markt, den wir hier auch vor Ort hier haben. Und ja, dass man eben diese Unterschiede im Kopf hat, dass es eben durchaus sein kann, wenn wir jetzt hier Beispiele nennen, dass ein Act wie Billy Talent, der in Deutschland vielleicht als Headliner gebucht wird, im Ausland nicht gebucht wird als Headliner, oder ein Act, der hier nachmittags spielt, wie es die Editors sind, auf anderen Ländern, in anderen Ländern, in den Niederlanden oder Belgien Headliner wäre. Deswegen, falls sich irgendjemand darüber beschwert, über die Beispiele, vorher gucken, über welches Land sprechen wir, und ja, wir haben uns das bewusst ausgesucht, und das ist vielleicht auch ganz interessant, einfach mal sich nochmal vor Augen zu führen, dass Musikmärkte trotz der Internationalisierung und der Grenzenlosigkeit, die das Internet mit sich bringt, dann darf ich doch relativ harte Linien teilweise an den Landesgrenzen ziehen. So.
Genau. Das ist auch einfach jetzt gerade die beiden Beispiele, die du genannt hast, finde ich super interessant, weil Billy Talent keine deutsche Band ist und trotzdem in Deutschland ganz, ganz groß ist oder sogar am größten so im internationalen Vergleich. Und die Editors keine Band aus Benelux sind und da trotzdem Riesenerfolge feiern. Also das hat in dem Sinne nicht mal was damit zu tun, woher die Bands irgendwie kommen, sondern dass der Musikmarkt an sich einfach ganz anders ist und das Publikum vielleicht auch das Ganze anders wahrnimmt und anders annimmt auch. Ja, deswegen können wir alles, was wir heute sagen, nicht auf den gesamten Festivalmarkt auf der ganzen Welt übertragen. Natürlich ist das ist das so, dass wir das nicht können, und ja, das vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja.
Genau.
Genau.
Ja. Wie wird man Headliner? Es gibt einen Weg, den wir jetzt einfach als klassischen Weg bezeichnen würden. Und ganz dumm, man spielt sich einfach hoch. Und erarbeitet sich den Erfolg, so. Das ist das, denke mal, das Beispiel, was jedem jetzt auch zuerst in den Kopf kommen würde. Der klassische Headliner, den wir jetzt vielleicht alle vor Augen haben, das sind oft Bands, die es schon lange gibt, die schon lange erfolgreich sind, die vielleicht die Festivals auch schon mehrmals gespielt haben und sich hochsteigern. Ja, dass man sich wie so einen linearen Graph vorstellen könnte, so, die sich den Slot so erspielt haben.
Genau, also das ist wahrscheinlich auch das, woran ihr als erstes denkt, wenn ihr an einen klassischen Headliner denkt und vielleicht auch an einen Headliner denkt, der es, sagen wir mal, in Anführungszeichen verdient hat. Also so, das ist so das Erste, woran man vielleicht denkt, an einem würdigen Headliner, sag ich mal. Jemand, der das mit harter Arbeit über Jahre hinweg erspielt hat und mit steigenden Erfolgen so. Ich denke mal, das ist auch so der Weg, den die meisten Headliner, die es heutzutage in Deutschland gibt, gegangen sind. Würde ich sagen, dass man die meisten dann, sagen wir mal, in diese Kategorie einordnen kann. Ja, ich schätze mal, da gibt's unzählige Beispiele. Was mir jetzt einfallen würde, wären die Toten Hosen oder die Ärzte zum Beispiel, die klein angefangen haben und da auch schon gebucht wurden, zum Beispiel Barock am Ring, und heutzutage nicht mehr unter Headliner spielen würden auf deutschen Festivals. Ja, was gibt's noch? Die Kings of Leon zum Beispiel. Auch eine Band, die früher ja, am Nachmittag gespielt hat, bei Rock am Ring auch, und dann auch dort irgendwann aufgestiegen ist zum Headliner.
Ja, und alles passiert eigentlich im Rahmen von kommerziellem Erfolg. So. Das ist eigentlich der Gradmesser, denke ich mal, den logischerweise auch der Booker beim Festival dann anlegt. So, wen setze ich da oben hin? Natürlich den, der viel verkauft und vielleicht heute auch viel gestreamt wird. Was aber nicht immer so sein muss, worüber wir dann auch gleich reden wollen, aber so, das ist so das klassische Ding, und darauf kann man sich, glaube ich, auch einigen, jetzt die Acts, die du genannt hast. Was, wo wir jetzt auch ganz konkrete Zahlen haben, waren beispielsweise Muse, die 2004 und 2007 schon am Ring waren, aber da ja niedrigere Slots gespielt haben. Ja, auch eine Band, die Anfang der 2000er so langsam immer größer wurde und sich dann eben auch hochgespielt hat und dann 2010 das erste Mal als Headliner aufgetreten ist und jetzt ja auch gerade im vergangenen Jahr 2018 wieder. Und das ist ein gutes Beispiel für so eine internationale Band, die sich so nach oben gespielt hat.
Genau, also das ist so wirklich der klassische, ganz traditionelle Weg, sag ich mal.
Auch der indiskutable eigentlich, also genau. Kann man nicht andiskutieren eigentlich, die Sache.
Ja. Geschmackssache ist natürlich immer noch je nach Band, aber ja, das ist, glaube ich, was, wo sich jeder drauf einigen kann und wo, glaube ich, auch, wenn die Bands, die diesen Weg gegangen sind, sag ich mal, heutzutage Headliner sind, wo auch, glaube ich, relativ viel Einigkeit darüber besteht, dass sie diesen Slot verdient haben. Mhm. Also da nehme ich jetzt eher wenig Diskussionen wahr, gibt's wahrscheinlich auch in einzelnen Beispielen, aber so insgesamt sind da, glaube ich, alle immer ganz in Ordnung mit, wenn eine Band so
sich auf diesem Weg dahin gearbeitet hat. So, ja.
Das würde ich sagen.
Ja. Was es aber auch gibt, und da fängt dann die eigentliche Kontroverse bei dem Thema auch an, ist, dass es nicht immer möglich ist, solche Bands zu buchen, die eben schon seit Jahren etabliert sind, weil logischerweise auch der Pool an seit Jahren etablierten Bands einfach logischerweise begrenzt ist. Das heißt, es ist manchmal auch nötig, eben neue Wege zu gehen und zu sagen, okay, wir können jetzt nicht was nehmen, was sich über lange Zeit etabliert hat, sondern wir müssen irgendwie was Neues ausprobieren. Und gerade bei diesen, ja, der Moment, wo jemand neu zum Headliner hochgezogen wird, ist eben auch die Frage, wie wird man Headliner, eigentlich so richtig spannend erst, weil wir haben ein bisschen so ausgemacht, dass sich die Diskussion eben wirklich auch meistens auf Headliner beschränkt, die das in den letzten Jahren erst geworden sind. Und ja, wenn jetzt Foo Fighters Headliner sind, dann diskutiert man irgendwie nicht drüber, weil das ist einfach legitim so. Aber gerade wenn Bands zum ersten Mal Headliner werden, fragt man sich ja oft, wo kommt das her? Und was wir jetzt auch an einem Beispiel 2018 beim Hurricane gesehen haben und auch 2017, ist der Headliner, der vielleicht auch ein bisschen mit Vertrauensvorschuss zum Headliner gemacht wird. Nämlich nicht, wenn er diesen ganzen Erfolg schon hinter sich hat, sondern man bucht ihn im Voraus, da Buchungen ja auch gerade heute teilweise gutes Jahr voraus gemacht werden, schon in der Antizipation dessen, dass dieser Künstler diesen Headliner-Status bestenfalls dann erreicht hat mit einem neuen Release. Vielleicht können sich manche schon denken, worauf wir hinaus wollen. Es sind die Arctic Monkeys und Casper.
Genau, bei beiden Bands war es der Fall, dass sie natürlich im Fall vom Hurricane Southside schon mehrfach da waren und jedes Mal noch keinen Headliner-Slot bekommen hatten, trotz auch größerer Erfolge in Deutschland. Beide Bands haben dann ein neues Album angekündigt, beziehungsweise zum Zeit des Bookings weiß ich nicht, inwiefern das schon fortgeschritten war, aber wahrscheinlich wussten sie, okay,
Mal, intern war das klar, dass es kommt, so.
Ja, wir werden zum Festival mit einer neuen Platte am Start sein. Beide wurden dann gebucht und als Headliner gebucht und veröffentlicht, ohne dass halt die Öffentlichkeit oder irgendjemand wusste, was denn jetzt das Album mit sich bringt, wie erfolgreich das Album wird, wie gut es ankommt beim Publikum, wie gut es vielleicht live geeignet ist, sag ich mal, und genau, da wird dann quasi, schätze ich mal, aus Buchungssicht gehofft einfach, dass das Album halt einschlägt, weil die vergangenen Platten waren halt auch schon ein Erfolg, und da hofft man, dass der Künstler jeweils daran anknüpft und dass es deswegen dann auch eine rechtmäßig gebuchte Headliner-Bestätigung wird, ja.
Ja, und da haben wir uns nur jetzt auch fiese Beispiele rausgesucht. Bei Casper ist das ganze Ding ein bisschen eine leichte Bruchlandung vielleicht gewesen für viele, weil der Album-Release einfach auch komplett verschoben wurde. Lang lebe der Tod wurde ja damals ein paar Wochen vor Release dann doch gecancelt und kam dann tatsächlich fast ein gutes Jahr erst später raus als geplant und somit auch nach dem Festival, was er dann geheadlined hat. Und man ist damals bei FKP sicherlich davon ausgegangen, dass man einen Casper mit einem neuen Album als Headliner dahinstellt. Er hat dann aber effektiv primär Songs von dem Vorgängeralbum, was damals aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, performt und eben auch die Stagnation, logischerweise der Verkaufszahlen hat er längst stattgefunden und der war eben jetzt nicht das Hot Topic, was so ein Künstler mit einem neuen Album gewesen wäre. Und da war natürlich das Gemecker dann groß, kurz vorm Festival, weil viele dann gedacht haben, ja, obviously, dieser Typ, der da oben steht, ist jetzt nicht dieser überkrasse Act, den wir da haben wollen. Ja, und, hat zu Kontroversen geführt.
Ja. Dann spielt es auch immer eine Rolle, was die Leute denken. Was hat er denn jetzt eigentlich erreicht in der Zwischenzeit von seinem letzten Festivalauftritt hier bis jetzt, was ihn quasi auf diese Stufe stellt? Und das war bei Caspar zu dem Zeitpunkt ja eigentlich erstmal nichts
Zusätzliches. Ja, das ist alles zusammengekommen eigentlich dann.
Und abgesehen davon, dass Caspar ja so schon auch teilweise eventuell ein kontroverser Künstler ist, weil er jetzt halt nicht ein Standard-Rock-Musiker ist, sondern halt ein anderes Genre macht und dann auf einen, sag ich mal, Mainstream-Rock-Festival als Headliner hingestellt wird. Das ist eine ganz andere Diskussion. Deswegen gab es natürlich da auch Kritik. Aber ich glaube, was viele Leute dann halt auch genervt hat, war einfach so, was hat er denn jetzt geleistet? Was denn jetzt dahin katapultiert? Wo ist der Sprung passiert? Und das ist dann halt sowas, was man in dem Moment einfach noch nicht sehen konnte. Und wo man überhaupt nicht davon ausgehen konnte, dass das wirklich, dass dieser Sprung überhaupt noch kommt. Sondern dass das einfach als Vorschusslorbeeren waren. Ja, und einen ähnlichen Fall hatten wir bei einer anderen Band.
Genau, den Arctic Monkeys, die ich auch gerade schon angesprochen habe, die mit dem AM-Album ja wahnsinnig erfolgreich gewesen sind. Hat sich unglaublich gut verkauft und ist hoffentlich zu Recht so erfolgreich gewesen, weil es eben eins der meiner Meinung nach größten Rockalbum des Jahrzehnts auch bleiben wird, weil es ist ja auch fast rum das Jahrzehnt. ja, war wahnsinnig erfolgreich und haben sich ein bisschen Zeit gelassen mit dem Nachfolger. Und dann eben mit der Ankündigung dieses Nachfolgers auch einen richtigen Schwung von großen Festival-Dates mit rausgehauen. Ich habe damals kamen 12 oder 13 Headline-Shows für internationale Festivals auf einen Schlag. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, ja gut, wenn das Album nochmal so ein Ding wird wie AM, dann ist es absolut legitim, dass die da oben stehen. Und dann hätten sie für mich diesen Schritt gemacht, wie ihn die Kings of Leon gemacht hätten oder die Foo Fighters oder Killers halt zu diesem legitimen Riesen-Rock-Act einfach. Ich denke mal, das gleiche wird man sich auch im Büro dieser Booking-Agenturen gedacht haben, die damals überall als Fest, also damals letztes Jahr, überall als Headliner hingestellt haben. Inwiefern es jetzt legitim war oder nicht, ist natürlich auch wieder eine Sache, über die man diskutieren kann. Aber die Realität sah dann erstmal so aus, dass diese Platte dann eben vor dem Festival auch kam. Nicht wie bei Caspar eben gar nicht kam, sondern sie kam. Aber unglaublich loungige 70er Jahre angehauchte Musik, die überhaupt nicht für den Mainstream gedacht gewesen ist. Das hat man relativ schnell in den Reaktionen gemerkt auf die Platte. Und dann eben auch im Publikum, weil sich die Band auch entschieden hat, was man mutig finden kann. Aber halt auch eben ein bisschen ungeschickt. sehr, sehr viele Songs aus diesem Album auch zu spielen und relativ wenig alte Hits in meiner Wahrnehmung so, was dazu geführt hat, dass ich viele lange Gesichter gesehen habe.
Und viele Gesichter, die sich umgedreht haben.
Ja, und auch viele Leute, die auch gegangen sind so. Und das ist auch sowas, ja, auf eine andere Art und Weise bedient das auch dieses Vorschussbeispiel, dass man eben eine Band zu diesem Headliner hochhebt in der Hoffnung, dass eben dieser finale Schritt dann getan wird in den Olymp quasi. Ja, und der vielleicht dann teilweise auch verfehlt werden kann.
Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich mich frage, ist, inwieweit oder warum das die Booking-Agenturen halt machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt natürlich, wie du jetzt gesagt hast, hoffen, dass halt der Erfolg so anknüpft und noch höher geht, als es eh schon war. Aber ich kann mir doch echt vorstellen, dass jetzt gerade eine Band wie die Arctic Monkeys, die ja auch im Ausland oder gerade in UK sowieso schon Headliner-Größe hatte, auch vorher, oder?
Ja.
Dass die dann vielleicht auch sagen, ja, okay, mit dem nächsten Album wollen wir in Deutschland nicht mehr unter Headliner spielen. Also entweder ihr bucht uns als Headliner oder halt gar nicht. Und dann denkt sich vielleicht das Hurricane so, jo, wir hätten die schon gerne und wenn es jetzt halt ein Riesenhit wird, dann haben wir die. Und wenn, und da spekulieren wir jetzt einfach drauf und hinter wird's ein Hit und wir sagen jetzt nee und dann haben wir die nicht und dann ist es total blöd.
Ich glaube, das könnte sogar stimmen, weil das Risiko ist ja auch immer, wenn du eine Band so weit im Voraus buchst, musst du ja auch ein bisschen vorausschauend arbeiten. Und du gehst ja immer das Risiko ein. An sich ist es ja auch ein bisschen eine Wette, gerade wenn der Release noch nicht da ist, wird das so gut funktionieren oder nicht. Und wenn du die Arctic Monkeys jetzt nicht buchst und das Album wird nochmal genauso erfolgreich wie das davor, kannst du dir im nächsten Jahr sie vielleicht gar nicht mehr leisten. Oder es wird wahnsinnig teuer. Und dann bist du lieber früh dran, sagst, ja, jo, wir machen das auf jeden Fall. Und dann hast du am besten recht und denkst hinterher, jawohl, schöne Schnäppchen geschlagen. Oder halt nicht. Gutes Beispiel vielleicht Ed Sheeran beim Hurricane 2014 oder wann das war.
Ja.
Hat er nachmittags um 17 Uhr auf der zweiten Bühne gespielt. Das war, glaube ich, das war das Wochenende, nachdem das Album rauskam, mit dem er explodiert ist. Das kam an dem Freitag, ich weiß noch, der hat die Show gespielt und ich wusste, ich habe das neue Album noch gar nicht gehört. Weil es eben an diesem Freitag rauskam und wir schon auf dem Festival waren. Und wenige Monate später war das ja einer der größten Pop-Acts der Welt.
Ja.
Und ich glaube, das ist so dieses Kalkül, wo sie dann eben gucken, so, hätten wir ihn jetzt da nicht gebucht, das ist ja nicht ohne Grund so, dass er jetzt alleine den Hockenheimring zweimal hintereinander ausverkaufen könnte.
Ja.
Jetzt kann sich den kein Festival mehr leisten, aber damals hatten sie ihn halt so.
Finde ich immer noch übrigens krass, wo wir gerade bei dem Thema sind. Was ich jetzt höre, wie viele Leute sich für wie viel 100 Euro Karten für irgendwelche Hockenheimringe kaufen.
Ja.
Und ich denke mir so, yo, wir haben den damals so nachmittags gesehen auf der zweiten Bühne und es war irgendwie alles so voll entspannt und ich hätte niemals, also klar war das damals auch schon internationaler Star, aber das ist halt mit diese Ausmaße an, hätte ich nie gedacht. Und irgendwie finde ich das so voll verrückt, dass ich das damals überhaupt nicht wahrgenommen habe.
Und da hat man dann so diese Songs gehört, die dann eben, wo man auch schon wusste, dass die schon irgendwie gut sind und auch, also ist natürlich jetzt auch subjektiv, ne? Aber wo man auch gemerkt hat, so ja, das könnten jetzt Hits werden, so, aber ja, es war fernab von dem, was, also ich habe nicht erwartet, dass das passiert, was dann passiert, so, ne? Ja. Eigentlich verrückt. Aber genau das ist es, glaube ich. Und dann gibt's ja auch Bands, wo man jetzt vielleicht sagen kann, haben sie den Moment halt verpasst. Ich musste dann immer an 21 Pilots denken, die ja auch, glaube ich, gefühlt zumindest häufig gefordert werden auf deutschen Festivals, aber einfach nicht gebucht werden. Und ich glaube, es liegt eben daran, dass sie mittlerweile eben in so vielen Ländern Headliner wären und hier wahrscheinlich auch, wenn man ehrlich ist, zumindest mal Co-Head sein müssten, was Airplay und Verkauf angeht. Aber dass ich das Festival nicht mehr leisten will.
Mhm.
In der im Verhältnis zu dem, was sie für andere Headliner vielleicht bezahlen. Und hätte man vielleicht 2-3 Jahre früher drauf reagiert, hätte man sie vielleicht in einem anderen Slot hinstellen können. Und vielleicht auch dann den Draht schon gehabt, zu sagen, ihr kommt doch nochmal. Und wenn jemand vor 4 Jahren schon als Coco-Head oder Co-Head gespielt hätte, wer nach dem Erfolg, der jetzt sich zum Beispiel bei 21 Pilots eingestellt hat, ist legitimer zu sagen, um auf den Weg des klassischen Headliners hinzugehen, ja, jetzt habt ihr noch ein Album gehabt, was noch viel krasser war und jetzt können wir euch als Headliner hinstellen. Und die Besucher würden sagen, ja gut, okay, das ist die Band, die jetzt vor 3-4 Jahren ja auch gespielt hat. Damals haben sie 2 Slots niedriger gespielt, jetzt sind sie halt omnipräsent und natürlich sind die jetzt Headliner so.
Ich glaube, das ist halt auch aus Besuchersicht so ein bisschen das Problem bei jetzt Bands wie 21 Pilots, die vielleicht auf dem deutschen Festivalmarkt noch nie richtig eine Rolle gespielt haben, aber einfach halt so explodiert sind, also im Ausland vor allem, aber auch in Deutschland von den anderen Zahlen und Airplays und so weiter, dass dann trotzdem der klassische Festivalbesucher geneigt ist zu sagen, wenn jetzt so eine Band auf einmal auftauchen würde als Headliner, so, hey, wie haben die sich das denn verdient? Weil dieser klassische Festivalbesucher vielleicht gar nicht im Kopf hat, wie die Charts sind, wie die Airplays sind, wie irgendwas ist. Und sich einfach nur denkt, die sind jetzt von 0 auf 100 dahin und da gibt's irgendwie keine Rechtfertigung für. Und deswegen glaube ich, ist das auch ein Grund, warum deutsche Festivals da auch nicht den Mut zu hätten, so eine Band als Headliner zu buchen, weil sie halt die Kritik vielleicht auch fürchten, weil das jetzt ja nicht so wirklich was Klassisches ist, was man von deutschen Festivals irgendwie gewohnt ist. Aber unter Headliner gibt's diese Bands halt nicht mehr und deswegen werden sie deswegen halt gar nicht mehr gebucht. So.
Ja, ich habe, dass es gerade in der heutigen Zeit schwieriger ist, weil sich Erfolg, glaube ich, viel schnelllebiger auch, also nicht nur veräppt, sondern auch viel schnelliger aufbaut. So, ich glaube, es war früher krasser so, dass eine Band wie Muse oder, keine Ahnung, Linkin Park eine wachsende Fanbase hatten, weil einfach die Kommunikationswege auch viel länger waren, um einfach mal mitzubekommen, was es denn überhaupt gibt. Also, dass diese Band erstmal jeder kennt, hat so lang gedauert. Und heute kommt so jemand daher und ist halt allein durch Spotify so schnell überall verfügbar und bekannt und du nimmst ja viel mehr auch wahr, was ist denn im Ausland. Also wir können ja auf Spotify zum Beispiel einfach klicken, was hört man denn gerade in Amerika? Früher war das ja so, eine Single kommt da raus und es dauert 4 Monate, bis das hier ankommt. So. Und diese Unmittelbarkeit ist mir heute ganz anders so.
Ja.
Deswegen werden es viel schneller explodieren. Ich habe deswegen, ich habe dieses... Ja, vorschussmäßig auf Headliner wetten, hätte es früher gar nicht gegeben, weil es auch gar nicht möglich war. Oder weil du einfach es schon ablesen konntest, ja gut, das funktioniert jetzt so gut da drüben und das Album kommt jetzt hier erst raus, wir wissen schon, wo es hingeht so.
Und ich glaube, wegen diesem Aspekt, wegen diesen Kommunikationswegen, die sich verändert haben, die aber auch heutzutage unterschiedlich genutzt werden, glaube ich, gibt es da eine ganz andere Wahrnehmung bei dem Festivalbesucher, je nachdem in welcher Weise er die Kommunikationswege nutzt. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so alteingesessene Festivalbesucher oftmals mit sehr modernen Bands, die jetzt auch noch nicht seit so langer Zeit erfolgreich sind, eher ein Problem haben und das skeptisch sehen, beziehungsweise gar nicht, denen gar nicht bewusst ist, wie erfolgreich so eine Band wirklich ist, weil diese Leute vielleicht auch einfach gar kein Spotify benutzen und noch ganz klassisch CDs kaufen und Musikfernsehen gibt's eh nicht mehr.
Ja, genau. So. Und Charts sind denen vielleicht einfach egal, so.
Genau. Und teilweise sind die Bands ja auch nicht mehr in den Charts, sondern sind dann halt mehr in, halt in den einzelnen Subkulturen irgendwie präsent oder so, die sich dann halt auch irgendwie online verbreiten und so weiter. Und ich glaube, da liegt auch dann auch so ein bisschen der Generationskonflikt, wie Headliner oder neue Headliner auch wahrgenommen werden. Also, dass gerade Headliner, die irgendwie neu auftauchen, oftmals in der Kritik stehen, weil sie halt in gewissen oder für gewisse Leute halt nicht so omnipräsent sind wie für andere Leute, je nachdem, wie man Musik auch konsumiert.
Ja, also ich würde auch jetzt von mir zum Beispiel sagen, dass sich bestimmte Headliner-Status gar nicht anzweifle, aber auch einfach nur, weil ich sie einfach so kenne. Um jetzt mich zum Beispiel vielleicht mal ein bisschen in die Nesseln zu setzen, so eine Band wie System of a Down. Mag ich persönlich einfach nicht so gerne, weil es mir nicht viel gibt. Und ich würde jetzt auch mal sagen, es ist jetzt ja auch nicht so, dass die gerade mit neuen Releases um sich werfen. Aber trotzdem, wären sie jetzt Headliner auf einmal, jetzt nächstes Jahr im Ring, würde ich sagen, ey klar, natürlich sind System of a Down der Headliner. Einfach weil ich, als ich angefangen habe, mich für Festivals zu interessieren, waren die einfach schon Headliner und ich habe es einfach so hingenommen. Dadurch, also weil ich sie einfach nur so kennengelernt habe. Und ich glaube, die Leute, die neu dazukommen, was ja jedes Jahr wahrscheinlich Abertausende sind, sind beim ersten Mal vielleicht auch gar nicht so krass und hinterfragen das und nehmen es einfach hin. Und ich glaube, gerade junge Leute freuen sich ja auch oft über ein bisschen popelige Bands oder Sachen, die man halt tausendmal im Jahr irgendwo sehen kann und denken so, oh, geil, Trailer Park. So, ja, du kannst Trailer Park immer überall sehen, so, ne? Aber die freuen sich halt ultra darüber. Und ja, dieses Generationsding, was du gerade meintest, ist, glaube ich, wirklich sowas, dass man halt mit dem, was man halt zum ersten Mal kennenlernt, hinterfragt man noch gar nicht so krass und akzeptiert das. Aber wenn jetzt Bands neu dazukommen, nimmt man die eben dann auch krass als Fremdkörper in dieser Zeile wahr. Wenn da jetzt auf einmal System of a Down, Foo Fighters und 21 Pilots stehen würde, wären alle neuen so, alle alten Festivalgänger wären so, warum steht denn jetzt 21 Pilots und nicht Metallica? So, weil man es einfach so kennt und das, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, wie wir alle wissen. Und ich glaube, die Leute, die zum ersten oder zweiten Mal zum Festival gehen, sind halt so, ja geil, ich kenne 21 Pilots aus dem Radio, gefällt mir gut. Die anderen Bands habe ich auch schon mal gehört, das passt schon alles so.
Oder tatsächlich, was ich jetzt auch schon oft mitbekommen habe, dass dann auch wirklich die ganz jungen Besucher sind, bei alteingesessenen Headlinern trotzdem so, hör, wer ist das? Also so.
Ja, das kommt auch noch dazu. Das
liest man ja auch jedes Jahr, was ich dann ja auch mal ganz erstaunlich finde, dass das halt dann an denen, also dass so ältere Bands an den jüngeren dann halt so vorbeigehen können. Aber da merkt man halt auch wieder, wie sehr man auch teilweise in einer Filterbubble lebt. Wenn man jetzt nicht so ein krasser Musikjunkie ist, der sich in alle Richtungen irgendwie umschaut und so.
Ja, das, man hat jetzt zum Beispiel beim Ring dieses Jahr oft gelesen, wer ist denn Tool? Und ich denke mir so, ja, wer ist denn Tool? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Aber genauso fragen ja auch andere, warum ist denn jetzt auf einmal hier Casper so weit oben, wo ich dann auch aus meiner Sicht sagen würde, ja, come on, es ist schon in Ordnung, dass Casper sehr weit oben auf dem Festival-Line-Up steht, weil der halt ja, bei den einfach an der bestimmten Generation halt unfassbar viel, unfassbar angesagt ist, so, ne?
Ja.
Ja, deswegen.
Das ist dann halt auch immer so, dass man sich bewusst sein muss, aus welcher Perspektive man urteilt. Und wir versuchen gerade echt, so gut es geht, irgendwie neutral zu sein und unsere Filterbubble auch so ein bisschen zu verlassen und andere Perspektiven zu beleuchten, inwieweit uns das gelingt, ist, muss man dann halt schauen. Aber dass man so quasi so ein allgemeingültiges Urteil treffen kann, das ist, ist gar nicht so. Man kann irgendwie gar nicht sagen, der Headliner ist angekommen, der ist nicht angekommen, der ist gut, der ist schlecht, der hat es verdient, der hat es irgendwie nicht verdient, weil da so viele Faktoren und Beurteilungskriterien von so vielen verschiedenen Menschen mit reinspielen.
Ja, deswegen finde ich es ultra spannend, mir so vorzustellen, wenn du eben im Büro sitzt, halt bei FKP oder Live Nation und dann halt dann Headliner, ich sag jetzt Trio, aber meistens sind es ja mehr, aber wenn du das so zusammenbastelst und dann halt guckst und dann halt eben überlegst, ja, machen wir was Verrücktes dieses Jahr? Also irgendwie, ja. Ne? Was trauen wir uns denn jetzt? Weil du musst es ja so vielen Leuten recht machen. Ja. Und dann gibt's halt, gibt Leute, denen sind die Headliner vielleicht auch total egal. Gibt's ja auch genug. Und dann gibt's aber Leute, die auch ultra viel Wert drauf legen. Und dann sind die einen zu jung für das eine, die anderen zu alt für das eine. Und ja. Und ich glaube auch, dass sich deswegen was etabliert hat, was wir noch als dritten Punkt haben wollten. Oder wolltest du gerade noch was sagen?
Eine Sache habe ich noch, die mir gerade eingefallen ist. Dass Headliner wieder degradiert werden. Gibt's das? Nee, oder? Weil du gerade so dieses System of a Down Beispiel hattest. Jetzt nicht, dass ich sagen möchte, dass System of a Down bitte degradiert werden sollen, nur noch als Co-Head. Ach so, meinst du,
ja.
Aber es ist ja sicherlich so, dass Bands halt zum Beispiel auf diesen klassischen Weg, den wir beschrieben haben, immer mehr Erfolge feiern, Headliner werden und irgendwann vielleicht einfach ein Flop-Album machen. Aber sie stehen immer noch als Headliner.
Ja, also das ist eine sensible Frage, glaube ich.
Ja, weil ich glaube, die Bands würden dann auch einfach nicht mehr darunter spielen, wenn sie irgendwann mal diesen Status hätten, ja. Weil das... Dann würden sie ja quasi auch selbst sagen, hey, wir sind jetzt schlechter geworden.
Ich glaube, das natürlich ja irgendwo einsehen muss dann, ne? Aber das ist auch spannend, weil das bringt uns auch ein bisschen zum nächsten Thema.
Okay, dann gehen wir weiter.
Ich nehme mal den Schwung gerade mit. Also wir haben jetzt ja quasi, ey.
Ist ja crazy.
Ja, quasi gesagt, es gibt den klassischen Weg, einfach sich hochzuspielen. Und dann wird es teilweise eben auch gemacht, dass man diesen Schritt vielleicht vorwegnimmt, vermutlich aus ökonomischen Gründen. Um vielleicht auch ein bisschen Mula zu sparen, um eben dann der Erste zu sein, der es gemacht hat. Was aber auch passiert, was glaube ich auch eine Folge ist, diesen Konflikt, den wir gerade versucht haben darzustellen, es allen recht zu machen, ist, dass der Headliner-Begriff wesentlich inflationärer verwendet wird. Und weil schaut man jetzt gerade zum Hurricane, so kam ich drauf, brüsten die sich ja dieses Jahr mit 6 Headlinern, obwohl es ja objektiv oder sage ich mal subjektiv meiner Meinung nach 3 sind oder vielleicht 4, es sind 4. Aber sie schreiben 6, weil sie eben bestimmte Bands dazu zählen. Und auch im letzten Jahr, finde ich, wurde das ja auch gemacht, da wurde ja auch mit 4 Headlinern geworben. Unter anderem mit Arcade Fire als Headliner, die ja schon mal Headliner auf dem Hurricane gewesen sind und auch überall international Headliner sind. Aber wenn man ehrlich ist, damals schon, als sie 2014, meine ich, wäre es gewesen, Das war das Jahr, wo Casper und Ed Sheeran nachmittags gespielt haben, waren sie auch Headliner und Casper hat Ed Sheeran hat nachmittags gespielt und Casper abends. Und damals haben Casper und Arcade Fire gegeneinander gespielt und bei Casper war es unglaublich voll und bei Arcade Fire, die der Headliner waren, vergleichsweise leer. Sie wollten Arcade Fire aber wieder buchen, haben das letztes Jahr auch gemacht, aber waren dieses Mal, ja, so vorausschauend sie eben nicht als ein Teil des Headliner-Trios hinzustellen, sondern haben einen Headliner, ich sag das irgendwie oft in unserem Podcast, einen Headliner-Quadrubel daraus gemacht. Also sie haben 4 Headliner.
Heißt es nicht eigentlich einfach Quartett?
Ah. Oh. Wow.
Mein Blow.
Boah, ich lerne noch so viel in meinem Alter.
Aber es ist mir gerade auch
Ich bin ja bald schon 100.
So gekommen.
Ja. Ja, okay, ein Headliner-Quartett. Quadrubel, what the fuck? Ja, okay, diese Wortschöpfung habe ich mir schon oft einfließen lassen.
Aber ich fand es klar, auch immer schlau.
Hat sich auch keiner beschwert bis jetzt.
Schon mal, also, ja, klar.
Ja, bin ja Akademiker. Ne? genau, ein Headliner-Quartett haben sie gemacht. Und weil sie vielleicht auch eben wussten, Arcade Fire ist einfach für unser Publikum an vielen Stellen der Headliner, aber an vielen Stellen auch nicht. Und das ist einfach so dieses... Hey, wie sagt man das denn am besten? Man macht es natürlich damit auch irgendwo leichter, weil man auch dann eben der Band, die vielleicht auch schon mal Headliner war und dann aber vielleicht auch diesen Status nicht zementieren konnte, sagt, ihr seid schon Headliner, aber ihr spielt trotzdem nur als Headliner auf der zweiten Bühne. Und dieses Jahr sagt das Hurricane ja auch, ja, wir haben 6 Headliner. Ja, aber die haben sie auch nur, weil sie an 3 Tagen auf 2 Bühnen Headliner haben.
Ja.
Dieses Mal eben mit The Cure und den Foo Fighters, die an einem Tag spielen werden. das Headliner-Trio wäre auch ohne The Cure mega gut gewesen, aber sie wollten diese Band halt noch drin haben, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und Tame Impala ist ja auch eine Band, die internationalen Headliner spielt, aber in Deutschland halt nicht.
Ja.
Und die sagen halt, ja gut, machen wir halt die nicht einfach als Headliner, wo sich alle wundern, sie machen einfach 6 Headliner, dann meckert halt niemand, weil du machst es halt allen recht an der Stelle.
Genau.
An der Stelle.
Ich glaube, das ist auch gerade so halt so ein bisschen das Hurricane Southside-Ding, dass die ja früher sehr bekannt dafür waren, halt viele Indie-Bands, viele Liebhaber-Bands zu buchen, das eine Zeit lang ja auch dann so ein bisschen haben hinten überfallen lassen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie gerade auch so in den oberen Zeilen immer schon versuchen, da so ein paar Schmanker reinzubringen in die Richtung und die dann aber halt auch als Headliner kennzeichnen, zum Beispiel Arcade Fire oder The Cure oder Tame Impala. Und ja, dadurch halt den Leuten, die vielleicht halt eingesessene Hurricane-Gänger sind und das halt lieben, dass da halt auch mal solche Bands spielen, die denken sich so, ja geil, es sind wieder so meine Lieblinge auch oben. Und die Leute, die damit gar nichts anfangen können, die können drüber hinwegsehen, weil die haben ja dann noch 3, 4 Mumford andere Headliner, und, die jeder kennt. Foo Fighters.
Ja, Hosen.
Genau.
Ja, dieses Jahr beim Ring nämlich auch. Wir haben ja Tool, die Ärzte und Slipknot. Und wenn man sich das Plakat anschaut, hat irgendjemand noch Slayer, das Slayer-Logo als Headliner dazwischen gequetscht. So von wegen, oh, wir haben da noch 2 Zentimeter Platz. Lass uns doch Slayer noch als Headliner zuhauen. So. Und das ist halt auch so was. Ich glaube nicht, dass es das vor ein paar Jahren gegeben hätte, dass man das so machen würde.
Ich meine, bei Tool haben wir jetzt ja auch noch, weil, glaube ich, der Veranstalter einfach weiß, das zieht eine Menge Liebhaber an, die vielleicht auch nur deshalb dahin kommen würden, weil das sowas Rares
Besonderes,
ist und sowas Besonderes. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen halt auch im Moment so ein Trend, so, es ist nicht mehr in Stein gemeißelt, dass da 3 Logos stehen müssen, sondern es geht auch mehr und es ist alles Auslegungssache, was denn jetzt überhaupt Headliner ist und was nicht.
Ja, und ja, nämlich ein anderer Grund, warum man eben Headliner hinstellen kann, ist eben dann eben auch nicht nur jahrzehntelanger Erfolg oder beziehungsweise das Hochklettern auf der Karriereleiter, sondern eben manchmal auch, wenn sich Bands halt eben sehr rar gemacht haben. Vielleicht entkräftige ich mein System of a Down Beispiel damit auch ein bisschen. Aber dass man auch sagt, ja, okay, Tool haben so lange nicht mehr in Deutschland gespielt. Das ist einfach was sau Besonderes und klar sind die Headliner. Oder auch The Cure, muss man ja auch fairerweise sagen, haben jetzt ja auch mit den letzten Veröffentlichungen nicht mehr an das Ausmaß des Erfolges anknüpfen können, was sie vielleicht vor 10, 15 Jahren gehabt haben. Aber wenn sie dann mal kommen, sind sie natürlich Headliner so. Das ist ja keine Diskussion.
Ja.
Und ja, deswegen mal so eine gewisse Rareness kann auch eben dazu beitragen, dass du ohne den ultimativen Mainstream-Erfolg, weil wir jetzt ja auch viel über Airplay und Streaming geredet haben oder generell Verkäufe, dass man trotzdem sagt, ja, natürlich sind die Headliner so. Weil das halt was ganz Besonderes ist.
Neben der Rarität von einer Band, die sie dann quasi als Headliner rein katapultieren kann, haben wir in den letzten Jahren auch so ein paar Varianten erlebt, dass das klassische Headliner-Trio vielleicht nicht so stark war, wie man sich das wünschen würde, aus welchen Gründen auch immer. Das weiß wahrscheinlich dann nur der Veranstalter, warum es nicht so geklappt hat. Aber dass man schon so ein bisschen so wusste, ja, okay, mit den dreien oben, ob das reicht quasi, ein Spitzenfestival in Deutschland zu headlinen, weiß ich nicht. Und dass man dann quasi aus diesem Grund noch eine 4. Band als Headliner mit reingenommen hat. Nicht aus Seltenheitsgründen oder so, sondern einfach quasi so, das klingt jetzt gemein, aber so als Auffüller, um die anderen 3 aufzuwerten.
Ja, oder halt, was auch passieren kann, dass warum auch immer einfach irgendwas nicht klappt und man deswegen jemand anders hochziehen muss.
Ja.
Es gab ja zum Beispiel das Hurricane 2015, was ich hier mal als Beispiel nehmen würde, wo ich die Theorie habe, dass da irgendwas schiefgelaufen ist damals beim Booking, was man sich so nicht vorgestellt hat. Weil wir haben da dieses Headliner-Trio Placebo, Florence and the Machine und Materia, die alle für sich super Act sind, meiner Meinung nach. Wobei in der breiten Masse schon so eine Schwäche erkennbar ist. Und woran ich mich eben erinnere, ist, dass Materia in den Grafiken damals lange Zeit auch gar nicht als Headliner geführt worden ist und plötzlich irgendwann hochgerutscht ist. Und sowas Ähnliches ist auch schon mit Macklemore passiert. Ich meine, das wäre im Jahr davor gewesen, dass er erst nicht in der Headzeile war und plötzlich dann auf einmal drin und alle waren so, die sind Headliner? Und dann, dass Hurricane aber auch immer so geschrieben hat, ja, der Headliner so und so. Und vorher war aber nie die Rede davon.
Ja.
Und ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht manchmal aus irgendwelchen Gründen irgendwas dazwischen kommt, wo man einfach sagen muss, ja gut, wir müssen jetzt irgendwas machen so. Und warum auch immer, der Künstler kommt doch nicht, hat irgendwas nicht geklappt, Vertrag nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, gut. Wer bietet sich hier an? Wir nehmen jetzt Monteria oder Macklemore.
Ja.
So, ich glaube, es kommt selten vor und ist auch dann echt nichts, was sich ein Festival wünscht. Aber ich glaube, man kann auch nicht nicht leugnen, dass das bestimmt schon mal vorgekommen ist.
Ja, das ist halt auch einfach, also gerade beim Hurricane, finde ich, merkt man da schon Qualitätsunterschiede in der Headzeile zwischen den Jahren so.
Da hat man extreme Schwankungen.
Und also da kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt das Jahr, was du gerade genannt hast, zum Beispiel absichtlich so war. Also so gemein, wie das halt klingt, sondern dass da halt schon irgendwas vielleicht blöd gelaufen ist, weil ich meine, sonst hätten sie ja jedes Jahr so ein schwaches Trio, wenn das normal gewesen wäre, sag ich mal.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass auch gerade beim Hurricane die letzten zwei Jahre da extrem wieder angezogen worden ist, weil sie vielleicht auch wissen, dass sie eine Zeit lang da dieses mit dem Hochziehen und unklar definieren, wer ist denn jetzt wirklich Headliner, und auf einmal waren die Leute dann enttäuscht und so. Das wurde auch viel kritisiert, habe ich noch sehr genau vor Augen, weil das war nicht zu übersehen in Social Media damals. Ich glaube, da haben die draus gelernt, so. Was wir aber auch festgestellt haben, als wir über das ganze Ding die Planung gemacht haben, ist, dass zwischen den Veranstaltern da auch Unterschiede bestehen, wenn man überhaupt an die Thematik rangeht, vor allem an die Problematik. Möchtest du das kurz vorstellen?
Ja, also wir haben uns gedacht, dass bei FKP, also der Veranstalter vom Hurricane und Southside und diversen anderen Festivals in Deutschland, dass da irgendwo mehr Mut besteht, Bands oder Künstler zu Headlinern zu machen. Also in den letzten Jahren konnten wir da mehr Fälle beobachten, wo Bands halt hochgezogen wurden. Im Gegensatz zu MLK. Ich rede jetzt von MLK, weil in den letzten Jahren war es ja noch
Nation.
MLK hauptsächlich, jetzt außer letztes Jahr, wo mehr konservativ der Headliner besetzt wird, wie man sich das vielleicht auch so klassisch vorstellt.
Ja, also da ist es schon eher so, dass man eben auf klassische Rock-Acts einfach setzt, so sowas wie eben jetzt Slayer, Tool und die Ärzte. Und ja, klar, ich glaube, beim Hurricane war es auch nicht immer so geplant.
Ja.
Das war schon Monteria, Macklemore, aber auch solche Sachen wie, dass Arctic Monkeys auf einmal Headliner sind, oder eben auch Casper. Ich glaube, es kommt nicht oft vor, dass nationale sowie internationale Künstler das erste Mal Headliner sind und das dann aber beim Ring machen.
Ja, das stimmt.
Die These stelle ich mir einfach auf.
Das Ding ist halt ja auch, dass man immer noch, klar sind das beides, also Hurricane, Southside und Ring und Park, die größten Festivals in Deutschland. Aber Ring und Park ist ja immer noch ein Nümmerchen größer. Weshalb, glaube ich, halt Bands, die vielleicht beim Ring Headliner auf der zweiten Bühne sind, dann auch mal beim Hurricane halt auf die erste Bühne geholt werden und da den Headliner machen, also den Head-Head machen sozusagen. Einfach, weil es da ja schon größentechnisch schon noch einen kleinen Unterschied gibt und ich glaube auch tatsächlich prestigemäßig auch noch einen Unterschied machen.
Ja. Ja, denke ich auf jeden Fall auch.
Genau, und wir reden jetzt die ganze Zeit nur vom Hurricane Southside und Ring und Park. Gibt es natürlich auch noch andere kleinere Festivals und andere Festivals. Aber eins wollen wir da nochmal herausgreifen und vielleicht mit in die Betrachtung einbeziehen, weil das nämlich ein ganz, ganz großes Alleinstellungsmerkmal in Deutschland hat, nämlich das Lollapalooza in Berlin.
Genau. Also die anderen beiden haben wir jetzt natürlich auch genommen. Dadurch, dass sie eben die größten Player sind, geben sie halt auch ein bisschen den Ton an. Und dass der Headliner von Rocco der Schlacko und nicht der Headliner von Rock am Ring ist, ist ja, denke ich, mal ein bisschen selbst, also in der Regel relativ selbsterklärend. Genau, aber wer so ein bisschen neu dabei ist, seit ein paar Jahren sich erst eben etabliert, ist das Lolla. Und die stechen vor allem dadurch raus, dass sie unserer Meinung nach ein wesentlich internationaleres Booking haben. Bedeutet für uns, dass besonders das Buchen von Popstars da viel mehr gemacht wird, als es auf dem Hurricane und Southside und Ring Park der Fall ist. Zum Beispiel Künstler wie Dua Lipa, die einfach, glaube ich, irgendwie beim Ring einfach nicht reinpassen oder vielleicht sogar passen würden, aber einfach nicht gebucht werden und auch am Hurricane vielleicht dann in dem Moment, wo sie günstig und passend genug waren, vorbeigerauscht sind und jetzt da nicht mehr gebucht werden, so. Oder The Weeknd oder so. Das sind ja Sachen, die einfach auf diesen beiden Festivals gar nicht stattfinden. So, die aber beim Lolla dann als Headliner auftreten. Ja, was man aber eben auch bei den internationalen Lollas in den anderen Ländern beobachten kann, ist eben, dass sie da eben sagen, bei uns steht Rock neben Pop, neben Rap und diese Genrefixierung, wie wir sie jetzt vielleicht bei den beim Ringen auf Rock und beim Hurricane auch ein bisschen auf Indie dann noch vielleicht ausmachen. Die findet da gar nicht so statt, das ist viel gemischter und ja, ich finde, international trifft es einen eigentlich einfach ganz gut so.
Ja.
Da steht alles neben allem, es ist bunt gemischt und das ist klar, die sind hier noch nicht so da, wo sie hinwollen, glaube ich auch, aber man merkt, dass sie es hier machen wollen, wie im Ausland auch und das ist ein bisschen frischer Wind so.
Ich habe das Gefühl, dass es diese Genreübergreifung, die gibt es schon beim Ring und beim Hurricane, aber nur in sich irgendwie. Also da gibt's ja auch Hip-Hop-Tage und es gibt Elektro-Stages und Late-Night-Specials mit Elektro und alle möglichen Formen von Rock, Indie, Alternative, alles, ja, was ja, es gut, da klar. so gibt. Aber ich glaube halt, der Punkt, wo der größte Unterschied ist, ist einfach Mainstream-Pop.
Ja.
Also so, das ist so das, was beim Ring gefühlt fast gar nicht stattfindet. Maximal noch so Deutsch-Pop, aber nichts Internationales, würde ich sagen, oder sehr, 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 sehr wenig, wenig Internationales. Ja. Hurricanes Haushalt hat da manchmal so Ausreißer, also Ausreißer sag ich jetzt, aber halt so Ausnahmen wie
Lord
genau, Halsey. Genau, diese Sachen, aber jetzt auch nicht in der Breite und vor allem auch nicht in der Größe.
Ja, ich würde gerade sagen, diese extreme Mischung findet dann doch eher in den mittleren Zeilen statt. Also, dass so die Co-Heads...
Beim Hurricane meinst du
ja. Jetzt, ja. Und, also klar, sowas wie, also rappige Sachen wie Macklemore rutschen immer mal oben rein. Aber so, genau, dieser klassische Pop-Act so, oder wie es auch das Wireless versucht hat zu etablieren, das passiert ja dann eigentlich gar nicht.
Nee.
Oder dass Lily Allen damals auf dem Hurricane Co-Head auf der zweiten Bühne war, es war schon irgendwie ein Fremdkörper im Line-Up, so, das kann man jetzt nicht abstreiten, so, ne, was ja eigentlich schade ist, weil ich find's gut, wenn sich's so mischt. Aber beim Lolla wirkt es wesentlich homogener, so die Mischung.
Ja, das stimmt. Da ist es halt auch so, dass eine ganz andere Zielgruppe angesprochen wird, auch insofern, dass da, ich glaube, dass das Lolla auch international nicht für Hardcore-Festivalgänger gemacht ist, die seit Jahren auf Festivals gehen und halt schon so etabliert sind in dem ganzen Ding und ganz genau wissen, was sie wollen, was sie kriegen. Schon ganz viel Erfahrung haben, was sie mitgemacht haben und so weiter, sondern halt eher so die Tore öffnen von Festivals für neue Leute, die sich das mal anschauen wollen, die sonst nicht auf Festivals gehen. Und ich glaube, deswegen kann man halt solche Sachen da auch buchen, ohne jetzt Kritik zu erwarten oder dass man halt sogar denkt, so, jo, das finden die Leute geil. Aber dadurch, dass man halt dieses etablierte und alteingesessene hat, sag ich mal, auf den klassischen Festivals, würden halt solche Buchungen in den hohen Zeilen halt super auf Kritik treffen, wie wir das vorhin schon gesagt haben.
Ja. Genau. So, dazu vielleicht hier dann noch die... Ja, aber darüber haben wir uns Gedanken gemacht, dass wir vielleicht auch mal eine Folge über das Lolla machen, weil das ja auch ganz spannend ist, mal zu sehen, wie so ein großes Festival auch von einem großen Player, der dahinter steht, jetzt auch in Deutschland eben hochgezogen wird. Ja, vielleicht habt ihr da ja Bock drauf, dann lasst es uns, wenn ihr auf YouTube hört oder da mal eben hinklicken wollt, uns da gerne in den Kommentaren wissen.
Vielleicht wäre auch interessant so, weil die Lollas gibt's ja auf der ganzen Welt, vielleicht so ein bisschen zu vergleichen, wie ist das im Ausland aufgebaut, wie ist es in Deutschland und ja, fänd ich persönlich ganz spannend. Wollen nur wissen, ob es irgendjemand interessiert, weil wenn nicht, dann
dann lassen wir das.
Dann reden wir einfach so auf der Couch.
Genau. Ja. Ja, vielleicht kann man noch drüber sprechen, was wir dann so vermuten. Wer sind denn so potenziell aufstrebende Headliner in unserer Musikwelt heutzutage?
Das ist halt echt, also wie gesagt, wir haben uns schon vorher ein bisschen Gedanken gemacht und ich finde, es ist so eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich auch in der Vergangenheit bei vielen, nicht bei vielen, aber bei einigen neuen Headlinern das nicht erwartet hätte, bei anderen dann wiederum schon und ja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und wenn man vielleicht erstmal bei deutschen Künstlern bleibt, weil das ja auch eher selten passiert, sag ich jetzt mal, dass ein deutscher Künstler so etablierter Head wird. Also fallen mir jetzt halt die Hosen ein, die Ärzte ein. Die Beatsteaks haben es nicht geschafft. Ja, hätte ich so 2010, 2011 noch gedacht, dass die da irgendwann mal hinkommen.
Vielleicht,
ja. Mittlerweile ist das vorbei.
Also
ich glaube, die werden immer den Co-Head-Slot behalten.
Ja, so klassischer Co-Head einfach. Ja, ist eine gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass Kraftklub eventuell irgendwann diesen Weg gehen, aber sie könnten genauso gut auf dem Beatsex-Weg halt beim Co-Head-Slot verenden, so, was ja nichts Schlimmes ist, aber halt, ne? ihr wisst schon. Das finde ich spannend. Ich glaube, das wird wieder auch eine Sache, die muss man jetzt auch von der nächsten Platte aus abwarten, so, weil ich glaube, wenn man nach dem vierten Album den Sprung nicht geschafft hat, dann wird auch der Sprung danach jetzt relativ unwahrscheinlich noch passieren. Mhm. So, also das wäre eine Band, wo ich mir es auf jeden Fall vorstellen kann, dass sie einfach auch, wenn man es mit Bands wie Casper Materia gemacht hat, dass man sie jetzt eben auch, die, also es ist ja alles irgendwie schon so eine legitime Reihe, die man sich da so zusammenschustern kann.
Ich glaube, von den Bands kann sich die Mehrheit auf Kraftklub noch einigen.
Das glaube ich auch, ja.
Das sind ja die Leute, die Hip-Hop mögen, finde ich irgendwie cool. Die Leute, die Indie und Rock hören, finden sie irgendwie auch ganz geil. Und die haben halt auch, also nicht, dass das die anderen beiden nicht haben, aber obwohl sie halt, sagen wir mal, eine klassische Band sind, im Sinne von, die spielen die ganz normalen Bandinstrumente, versuchen sie da irgendwie noch drumherum so ein bisschen was mit Show zu machen und so, was ich so für einen Headliner auch immer ganz gut finde, wenn der noch ein bisschen mehr bietet als jetzt nur sein. aber wie du schon meintest, es kann halt auch sein, dass es für immer eine sehr, sehr gute Liveband bleibt, wie die Beatsteaks, was auch wunderbar ist.
Ich frag mich auch, ob sowas wie Deichkind nochmal zum Headliner werden könnte auf die alten Tage jetzt.
Ich glaube, ohne Ferris nicht.
Ja, das finde ich auch ganz noch spannend jetzt, wenn die noch was Neues rausbringen, weil die haben, aber da auch jetzt haben die sich so lang den Arsch abgetourt und so viel Sachen gemacht. Kann man die jetzt noch auf einmal hochziehen?
Ich glaube, die werden halt so Highfield-Headliner oder so.
Und dann sonst nochmal einer von den 6 Headlinern sein, ne?
Ja.
Ja.
Das ist irgendwie so, habe ich auch das Gefühl, so die Leute, die so Highfield-Headliner sind, in der Größe, die, oder Deichbrand, das sind halt quasi die Alterna-Heads der großen Festivals, teilweise, oft.
Also zweite Bühne, Alterna ist ja mittlerweile dritte Bühne.
Ja.
Muss ja mal bei den Fakten bleiben.
Die wissen, was ich meine.
Ja, keine Ahnung, ansonsten, auch ein heißes Eisen war in meinem Kopf an Mike Kandereit. Deren neues Album ist aber jetzt auch nicht so gigantisch eingeschlagen, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch wenn die eine riesen Tour spielen, die sich auch, soweit ich es beobachten kann, sehr gut verkauft. Da frage ich mich auch, ob die vielleicht im 2020 dann doch mal als Headliner noch gebucht werden könnten, aber dann auch nur beim Hurricane, also beim Ring sehe ich das irgendwie gar nicht.
Mhm.
Also nee, also null wirklich, aber ich glaube, beim Hurricane könnte man es auch in einem Headliner-Quartett, könnte man, glaube ich, 2020 an Markandra durchaus platzieren, wenn der Rest stark ist.
Mhm. Ja, so ein Auffüller hätte.
Ja, ja, da sehe ich dich schon. Ja.
Also sehe ich jetzt zum Beispiel Kraftklub eher als einmal.
Ja, das auch. Ja, ich schon auch. Aber ich wollte es mal in den Raum werfen, damit ich dann sagen kann, ich habe es euch doch gesagt.
Und international, hast du da Ideen?
Im Rockbereich kann ich mir vorstellen, dass auf lange Sicht, besonders für Festivals wie dem Ring, Bring Me the Horizon auf die Position schielen. The 1975 wäre eine Band, wo ich mir das vorstellen kann, wo das auch mal außen funktioniert, aber hier im Moment nicht. Ich glaube, gerade in England sind die schon legit Headliner, da spielen die auch immer miteinander O2.
Ja.
Ich glaube, hier sind die, eigentlich glaube ich, dass es hier sehr unwahrscheinlich ist, dass das passiert sogar.
Irgendwie finde ich,
vielleicht,
das ist so eine Band, bei der könnte ich mir vorstellen, dass die zum Beispiel in Benelux viel eher Headliner wären. Das ist jetzt nur eine Gefühlssache. Es beruht jetzt gar nicht auf irgendwelche Fakten. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die da jetzt in der Vergangenheit waren und so. Aber irgendwie, weil die da ja schon anders sind, hatten wir am Anfang schon mal ein bisschen drüber gesprochen.
Ja.
Mit Headlinern, das irgendwie, finde ich, passen die da als Head eher hin oder sehe ich die eher angenommen als vom deutschen Standardfestivalpublikum. Ja.
Weil man ja auch sagen muss, dass sie sich jetzt in letzter Zeit eher für den Weg entschieden haben, eher komplexe Musik zu machen. Die viele Leute, die komplexe Musik hören, gar nicht wahrnehmen, weil sie die immer noch mit dem alten Image verbinden. Also mit diesem bisschen Tumblr-mäßigen Indie-Ding für junge Leute. Und die jungen Leute, die halt dieses Tumblr-Ding lieber mochten, also dieses Indie-Ding mit den guten Textzeilen, dass die vielleicht teilweise mit diesem teilweise sehr experimentellen, wir machen jetzt 7 Minuten Instrumental-Songs, nichts anfangen können. Und sie deswegen gerade ein bisschen zwischen den Stühlen hängen.
Ja.
Was in deren Heimat erstaunlich gut funktioniert, aber hier halt nicht.
Ja.
So, ja, das ist, glaube ich, bei denen das, was die auch daran hindert, so ultimativ hochzuschießen. Weil ich glaube schon, dass sie das Potenzial hätten, auch musikalisch mit den Hits, die sie haben, in der Liga wie die Killers zum Beispiel zu spiegeln.
Da ist mir noch was eingefallen, wenn man so ein bisschen in der gleichen Zielgruppe bleibt oder eine ähnliche vielleicht. Ich sehe die jetzt auch nicht, dass sie jetzt in Deutschland Head werden, aber ich glaube, das ist eine Band, die auch international bald einen sicheren Headplatz bekommt. Aber in Deutschland wird es nie so weit kommen und deswegen werden sie gar nicht mehr gebucht und das wäre Panic at the Disco. Weil ich war früher sehr großer Fan dieser Band und ich habe irgendwie komplett verpasst, dass sie so Mainstream geworden sind. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was sie für Touren spielen und welche Hallen die ausverkaufen und in welcher Größenordnung, wie die Produktion aussieht, bin ich schockiert. Und eben weil das halt in Deutschland, ich meine, also selbst mich als alten Fan, sag ich mal, hat das nicht erreicht. Deswegen glaube ich nicht, dass das hier so ankommen wird. Aber ich glaube, das wird dann halt so eine Band, die vielleicht beim Lolla könnte ich die auch sehen eher. Aber ansonsten in Deutschland nicht. Und wenn man sie buchen würde, würden sie, glaube ich, nicht unter Head spielen. Aber das machen sie nicht. Und deswegen, ciao.
Ja, zum Beispiel beim Reading und Leeds Festival in England hatten wir letztes Jahr die Headliner Fall Out Boy, Panic at the Disco, Kings of Leon und Kendrick Lamar.
What year is this?
Was einfach so auch in Deutschland absurd klingen würde.
Ja.
Und auch dieses Jahr habe ich es gerade gesehen, auch spannend, weil es... warte, man kann mein Handy nicht bedienen. Genau, was auch eine geile Kombi ist, aber was auch das stützt, was wir angedeutet haben, haben wir nämlich die Foo Fighters, The 1975 und 21 Pilots als Headliner und Post Malone. So, das ist auch so eine Kombination, die würde halt in Deutschland no way funktionieren.
Sieht für mich halt aus wie eine Lolla-Kombination.
Genau, genau, höchstens da würden die sich das trauen. Ja. Ja, spannend irgendwie.
Hast du schon Werchter-Daten?
Oh, das lass mich jetzt mal checken. Die haben doch schon einiges bestätigt. So, Werchter-Daten 2019. Da finde ich hier auf da schöne Grafik. Mainstage. Oh. The 975.
Hab ich's nicht gesagt? Gerade.
Warte mal, sind die auch Headliner? Kann mal gucken. Das ist jetzt hier jetzt alphabetisch Poster. Sortiert.
Ach du Scheiße. Weißt du, das ist wirklich.
Da. Ja, das ist auch absurd hier. Pink, Tool und The Cure, also die haben auch absurd viele Headliner. Mumford & Sons, Florence and the Machine und Muse. Und Bastille stehen sogar auch in groß gedruckt. Das heißt, sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Headliner auf 4 Tage verteilt. Da sind dann 75 dann auch im Mittelfeld leider nur.
Aber wer hat auch immer so ein Pop-Act, ne?
Ja, klar. Also ja, klar. Nee, aber die haben das ja auch relativ etabliert, so dass sie halt so einen Pop-Act immer dazwischen haben. Bei Pink Pop ja genauso zum Beispiel in Holland. Ja. Aber ich meine, wie geil ist es denn bitte, dass du halt Tool, The Cure, Mumford, Florence und Muse auf einem Festival hast?
Das ist schon krass. Vor allem, du hast halt mit Tool und The Cure hast du so einen richtig krassen Liebhabertag.
Ja.
Dann hast du mit Mumford und Florence so einen schönen Indie
genau.
Folk-Tag irgendwie. Dann Muse ist halt Muse. Und mit Pink und Bastille hast du weitestgehend so Pop-Tag.
Mhm.
So ein Mainstream-Ding. Ja, ja, interessant, spannend.
Ja. Haben wir schon mal eine Folge gemacht über Festivals im internationalen Vergleich? Ja, ne? Genau, die Folge hieß damals Preisentwicklung und Buchungspolitik. Und da haben wir auch geguckt, dass wir mal über die Grenzen hinausschauen. Also falls ihr Bock habt, das zu hören, das gibt's nur auf YouTube. Man kann es mittlerweile ja überall hören, wie wir auch jedes Mal nochmal erwähnen. Überall, wo man Podcasts hören kann, könnt ihr uns finden. Mit Headliner der Festival Podcast und auf YouTube, was komisch klingt, aber da haben wir auch angefangen. Genau, und da sind diese, also ich sag mal, alten Folgen auch am Start.
Aber ganz, also vielleicht wirklich für die Leute, die diese Folge jetzt spannend fanden, ist vielleicht die Preisentwicklungs-Buchungspolitik-Folge auch ganz spannend, ja, weil die ist auch so nicht auf ein Festival bezogen, nicht auf irgendwelche Wellen oder irgendwas, sondern mal so allgemein Festivalmarkt betrachtet und.
Ist ja jetzt auch schon so ein gutes Jahr alt, aber. Die Faktenlage hat sich jetzt nicht krass verändert, glaube ich.
Denke ich auch.
An der Stelle vielleicht noch zum Abschluss einfach nochmal gesagt, folgt uns, wo ihr könnt, ihr findet uns überall. Dann könnt ihr uns in der Bahn hören, über Spotify, zu Hause, am PC, auf YouTube. Auf YouTube können wir auch immer schön Kommentare lesen und interagieren, das ist ja auf einer anderen Plattform ein bisschen schwieriger. Ja, deswegen, wo auch immer ihr Bock habt, ihr findet uns überall, folgt uns da, wir freuen uns da. Wir haben die Zahlen im Blick. Wir haben uns gefreut, dass auch während unserer Abstinenz ein paar neue Leute dazugekommen sind. Deswegen an die auch nochmal ein herzliches Hallo.
Hallo.
Dieser Enthusiasmus ist ansteckend, oder?
Oh, sorry.
Hallo.
Hey, das ist voll das nette Hallo.
Ja.
Ja, traurig.
Ja, aber ich würde sagen, wir sind soweit durch mit dem Thema, ne?
Ja, ich glaube, alles, was wir uns so überlegt hatten, haben wir angesprochen und noch ein bisschen mehr tatsächlich. Ich finde es witzig, wie man sich da so 100 Jahre Gedanken drüber macht im Voraus.
Und vor uns liegen zwei DIN-A4 Seiten mit Stichpunkten. Ja. So.
Und wenn man dann redet, fallen einem dann immer noch neue Aspekte ein. Ja. Irgendwie, die man dann irgendwie so reinschiebt. Wir hoffen, wir haben jetzt nichts Krasses vergessen oder so. Wenn ihr noch irgendwelche neuen Perspektiven genau. habt oder eine Meinung zu den Sachen, die wir gesagt haben oder so, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf YouTube. Weil wir lesen uns das wirklich, wirklich sehr, sehr gerne durch und antworten auch gerne und machen uns auch gerne ja. Gedanken über eure Meinung und wir lieben den Austausch.
Genau. Ansonsten, nächster Auftrag, wenn ihr Bock habt auf eine Folge über Stoller, haut das auch ich mal in die Kommentare, dann wissen wir da Bescheid. Und ansonsten werden wir uns sehr sicher jetzt mit News zum Hurricane und zum Ring sehr, sehr bald hören.
Dann kommt wieder Content.
Tagesanteilung vom Ring ist, denke ich mal, auf der Schwelle zu kommen. Und auch das Hurricane hat schon bestätigt, dass in wenigen Wochen neue Bands kommen. Ich vermute mal, wir sind hier, reden hier von März spätestens eigentlich.
Denk auch.
Ja, und da sind wir natürlich in gewohnter Manier für euch da. Jo, bis dahin. Macht's gut. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis bald.
Genau. Ich glaube, es dauert gar nicht so lange.
Ich glaube auch nicht, dass es lange dauert. Ciao.
Macht's gut.